Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bordorf.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe natürlich, dass meinem Freund Carsten auch gut geht. Aber du hörst dich gut an, also scheint alles top zu sein, oder?
Ja, ich habe weder verpennt, noch bin ich erst vor 20 Minuten aufgewacht. Also soweit alles gut. Ich meine, klar, meine Stimmung senkt sich ein bisschen, wenn ich an das vergangene Wochenende denke. Und an diesen aggressiven Robbie Lawler, den wir sehen werden, der hungrig ist.
vielleicht kleiner Hinweis an der Stelle für unsere treuen Zuhörer. Ihr habt ja mit Sicherheit den letzten Podcast gehört und Carsten ist ja darauf spezialisiert, optimale, sichere Prognosen abzugeben. Das heißt, eigentlich könnt ihr euch zu 100% immer darauf verlassen, dass wenn Carsten eine Prognose abgibt, dass das so, wie er das gesagt hat, zu 100% nicht eintrifft.
Ja, das hast du gut gesagt. Ich meine, wenn ihr Geld verdienen wollt, einfach aufs Gegenteil wetten und ihr gebt mir aber bitte einen kleinen Teil dafür ab. Ne?
Ja, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich auch immer, und das macht es ja gerade so interessant, es ist unheimlich schwer im Kampfsport, sei es nun Boxen, MMA oder irgendein anderer Sport, der mit Kämpfen zu tun hat, da Prognosen abzugeben, weil es sind manchmal so Kleinigkeiten, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Das macht es einfach so spannend. Das ist halt das, was uns den Kick gibt, warum wir völlig gebannt und emotional in die Sache vertieft vom Fernseher sitzen und halt Kampfsport, gerade MMA, lieben, weil es halt auch so vielschichtig ist. Ein Kampf kann so viele Verläufe nehmen, egal wie gut du im Kicken und im Boxen bist, kommst du gegen einen guten Ringer, kannst du auf einmal ganz alt aussehen. Es gibt immer wieder Überraschungen und ich finde auch bei der letzten Fight Night hat es kleine Überraschungen gegeben, oder?
Ja, so ganz kurz zum Thema Prognosen. Im Main Event lag ich richtig. Aber ich würde sagen, wir fangen bei der negativen Nachricht an. Ihr habt es gemerkt, Jon Kutselaba wurde abgesagt. Das war doch bei der Fight Night jetzt, oder? Oder verwechsel ich da gerade was?
Du bist vollkommen richtig. Ja, wurde mal jetzt abgesagt. Ja. Gefühlt, denk mal, zum 100. Mal. Aber ich glaube, es war das 4. oder das 5. Mal, dass jetzt abgesagt wurde, ne?
Es war das 4. Mal, dass dieser Kampf angesetzt war, auf jeden Fall.
Ah, okay.
Einmal ist er stattgefunden, aber da war Jon Kutselaba kurz davor, K.O. zu gehen. Und das hat der Referee abgebrochen, ne? Und dann wurde er dreimal angesetzt. Und das war jetzt eben das 4. Mal. Der Kampf ist ausgefallen. Ansonsten haben wir, klar, ich muss wirklich sagen, dieser erste Fight, ich glaube, das war Ricardo Lamas, ne?
Ja.
Das war ja ein ultra geiler Kampf.
Super, ja, super. Hat auch riesig gefallen. Ich bin generell ein Ricardo Lamas-Fan. Ich glaube, alle seine Kämpfe sind gut gewesen, die ich bisher gesehen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Mann schon mal einen langweiligen Kampf gemacht hat.
Mhm. Vor allem kurz davor gewesen, gefinisht zu werden. Und hat einfach weitergemacht. Hat ein brutales Knie noch gefressen.
Mhm.
Und hat sich dann trotzdem den Decision-Win geholt. Und danach ist das Ganze doch ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen. Ich schaue mir gerade noch mal die Fightcard an. Ja, der Frauenkampf war relativ lahm. Und wir hatten ja nur 4 Kämpfer auf der Maincard. Ne? Das war ja eine sehr kurze Fight Night, weil, wie gesagt, Kutselaba ausgefallen ist. Relativ kurzfristig, ich glaube 5 Stunden vor dem Event oder so. Co-Main-Event, Neil Magny gegen Robbie Lawler. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass Robbie Lawler hier in der ersten Runde so kämpfen wird, wie er in der dritten Runde reingegangen ist. Das heißt, in der dritten Runde war er wieder etwas aggressiver, ist ein bisschen nach vorne gegangen, hat dann aber nicht gereicht. Neil Magny war einfach der Bessere, hat auch sehr smart gekämpft, schönes Grappling benutzt, um sich auch diesen Punktsieg zu sichern. Und für Robbie Lawler ist es nun die 4. Niederlage in Folge.
Ja, das ist richtig. Ich meine, der ist ja auch schon alter Hase, der ist auch schon gefühlt ewig dabei. Und ich müsste lange zurück überlegen, wann er sein UFC-Debüt gehabt hat.
2002.
Aber, genau. Und dann war er zwischendurch nochmal weg, war dann bei einem anderen Verband, ist dann wieder zurück in die UFC, hat dann eine super Siegesserie gehabt, hat sich den Titel auch geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, jetzt in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit, kam irgendwie so ein bisschen der Einbruch. Er hat eine Niederlage nach der anderen eingefangen, auch wenn es teilweise ein bisschen unglücklich war, wie gegen Ben Askren, finde ich. Da hat er erst gut angefangen, hat Ben Askren da schon mehr oder weniger beim Knockout gehabt und dann wurde das Ding nochmal gedreht. Gegen Colby Covington kam er verlieren nach Decision. 5 Runden gegangen, das ist jetzt auch, ja, aber jetzt Neil Magny hat ihn eigentlich auch mehr oder weniger dominiert bis auf die letzte Runde. Und ist halt die Frage, wie soll es jetzt weitergehen mit einem Robbie Lawler? Der ist jetzt auch schon in Anführungsstrichen 38 Jahre. Vielleicht geht ihm jetzt nach hinten so ein bisschen der Saft aus. Er hat zwar immer noch einen Betonschädel, kann Schläge wegstecken, aber was will man mit einem Athleten machen, der jetzt 4-mal ineinander verloren hat? Wo soll die Reise hingehen?
Besser kann man es nicht formulieren. Wo soll die Reise hingehen? Er wird, denke ich, gegen jüngere Kämpfer kämpfen, damit jüngere Kämpfer so im Spotlight sind, ne? Und ja, die dann die Chance bekommen sollen, auch gegen einen großen Namen zu gewinnen und so weiter. Da sehe ich jetzt Robbie Lawler, bin ich ehrlich. Ich meine, klar, er ist schon ewig dabei. Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Episode angesprochen. Er hat sein UFC-Debüt gegeben, da war ich 4 Jahre alt. Und du warst schon 40. Nee, Spaß.
Aber auch schon alt.
Ja, alles gut, ja.
Ich meine, du kennst dich ja aus. Was würdest du jetzt, nehmen wir an, du bist der Manager von ihm. Was würdest du ihm raten? Würdest du ihm raten, nochmal die letzten Fights bei Bellator zu verbringen?
Ja. Ich glaube, da wartet gutes Geld auf ihn.
Bellator ist ja so ein kleines Auffangbecken von den etwas älteren Top-Kampfsportlern. Lyoto Machida zum Beispiel wäre nur ein Beispiel. Wäre ja eine Möglichkeit, da dann vielleicht nochmal mit frischem Wind und neuer Motivation nochmal auf die letzten Tage 1-2 Jahre zu verbringen und nochmal gutes Geld zu verdienen. Ich glaube, ich würde ihm das empfehlen, oder?
Vielleicht wird es ja auch was mit der PFL. Ich meine, wir wissen ja, Rory McDonald hat ja auch bei der PFL unterschrieben und da winkt ja dem Sieger in der Gewichtsklasse 1 Million.
War für mich eine riesen Überraschung, dass er da unterschrieben.
Und wir wissen ja, wie die Kämpfe ausgesehen haben zwischen Robbie Lawler und Rory McDonald. Also ich glaube nicht, dass es in der UFC, also klar, könnte es weitergehen. Ich meine, schau dir einfach mal an, wie lange ein Andrei Arlovski noch dabei ist oder wie lange ein BJ Penn dabei war, bis er dann irgendwen mal mit einer Machete angegriffen hat oder sowas, dann hat die UFC einen Schlussstrich gezogen, aber die UFC ist, muss man auch sagen, sehr loyal zu diesen Veteranen. Und die UFC gibt ihnen Kämpfe. Ich meine, Clay Guida hat letztens erst gekämpft.
Ja, ist vollkommen richtig, da bin ich bei dir. Aber wie ist das für einen Sportler selbst, wenn ich weiß, ich war hier der Beste, habe den Titel gehabt und jetzt muss ich mich mit den jungen Wilden rumschlagen. Vielleicht ist es manchmal besser, auch emotional, psychischen Cut zu machen, um bei Bellator einen Neustart zu machen und da vielleicht nochmal Titelkampf zu bekommen, weil so ein Titelkampf kann ja auch nochmal ein neues Feuer entfachen, vielleicht nochmal eine neue Trainingsmotivation mitbringen. Wir dürfen ja nie vergessen, der Mann hat einige Ringschlachten hinter sich, wie viele Stunden der schon im Training verbracht hat, wie viele Stunden der seinen Körper geschunden hat, auf Kämpfe vorbereitet hat. Das ist halt schon allein eine Mörder-Lebensleistung. Und das spielt sich ja alles auch teilweise im Kopf ab. Vielleicht kann so ein Cut und so ein Neustart bei Bellator auch nochmal emotional, mental so ein Pusher sein.
Glaube ich aber auch tatsächlich. Ja, klingt sinnvoll.
Aber warten wir es ab, was auf uns zukommt. Neil Magny dafür hat sich in eine gute Position gebracht. Der hat natürlich auch eine durchwachsene Kampfstatistik, aber hier hat er ganz gut abgeliefert und der möchte natürlich jetzt weiter nach oben klettern. Ich weiß es gar nicht, wer steht in den Rankings, aber er hat jetzt 2-3 Siege hintereinander, ist hoch motiviert. Bin mal gespannt, was da noch kommt.
Absolut. Dann würde ich sagen, springen wir rüber zum Main Event. Alexander Rakic versus Anthony Smith. Und ich habe ja schon gesagt, letzte Episode, ich habe gesagt, Rakic gewinnt, aber Smith lässt sich nicht finishen. Das wird eine Decision. Ich meine, klar, es war im Endeffekt auch nur ein 3-Runden-Fight. Das hat mich selber ein bisschen überrascht. Im Endeffekt plausibel, weil das nur sehr kurzfristig ein Main Event geworden ist. Anthony Smith wollte mehr Geld von der UFC. Die UFC hat gesagt, nein, kriegst du nicht. Also wird es ein 3-Runden-Fight. Und ja, wie soll ich sagen? Wahnsinnige Legkicks von Rakic zu Beginn des Kampfes. Anthony Smith ist ja auch zu Boden gefallen dadurch. Und ich kenne nicht das Gefühl, kenne ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, also mich würde dieses Gefühl tatsächlich mal interessieren, dass so sehr auf dein Bein gehauen wird, dass dein Bein sich verabschiedet und sagt, nein, ich kann jetzt nicht mehr stehen. Hast du das schon mal erlebt in einem Kampf oder sowas?
Ja, definitiv. Ich komme ja aus dem Kampfsportbereich, wo getreten wird, also alles, was mit Treten zu tun hat, Kickboxen, Karate, Taekwondo, das ist mein Ding. Vom Bodenkampf habe ich weniger Ahnung, habe auch nie Wettkämpfe gemacht im Bodenkampf, ich habe auch nie MMA-Wettkämpfe gemacht, aber viele, viele Wettkämpfe im Kickboxen. Und Low-Kicks sind natürlich da der Klassiker, die dazugehören. Und manchmal muss man echt drüber nachdenken, was mehr wehtut. So ein Kick gegen das Bein oder so ein Kick gegen den Kopf, das kann dich wirklich mürbe machen. Und auch ich habe selbst schon schwerste Verletzungen davon getragen. Ich war mal in den USA, habe da auch Wettkämpfe gemacht und hatte Kämpfe in Miami. Wollte da an so einem Turnier teilnehmen und habe dann da relativ früh am Anfang einen starken Gegner bekommen. Der hat mir aufs Bein getreten und bums, war mein Knie kaputt. Und eigentlich hatte ich geplant, mit meiner Freundin nach den Wettkämpfen eine schöne Zeit in Miami zu verbringen, da Urlaub zu machen, Florida, Key Biscayne, mal so ein Vergnügungspark. Bin aber dann am Ende im Krankenhaus gelandet und das alles wegen so einem scheiß Low-Kick. Ein Moment nicht aufgepasst, die Situation nicht richtig erkannt, ungünstig am Knie getroffen und dann sah es ganz übel aus. Das sind schon gefährliche Sachen und schaut man sich Alexander Rakic an, Mann, der Typ ist natürlich ein Tier. Der tritt wie ein Pferd. Der hat ja schon einige Athleten auch K.O. getreten. Ich sage nur Jimmy Manuwa, auch kein schlechter Kämpfer, den er mit dem Headkick da umgehauen hat. Das war ein Brett. Also der hat richtig Power, Alexander Rakic. Und man hat es auch hier wieder gesehen, mit welcher Dynamik er die Low-Kicks gemacht hat. Die Hüfte rein, gleich ein, zwei Mal hintereinander gegen das Bein gebrettert. Rakic sah super austrainiert aus, definiert. Er sah meiner Meinung nach massiver aus als Anthony Smith, obwohl der normalerweise ein sehr athletischer, kräftiger Athlet ist, Sportler ist. Und Rakic sah hier unheimlich dominant aus. Und man hat dann auch am Boden gesehen, wie er ihn dominiert hat. Also ich fand es alles in allem eine sehr beeindruckende Leistung. Wir dürfen nicht vergessen, sein Gegner war der Top-Herausforderer gegen John Jones. Der hat mit John Jones schon 5 Runden gemacht. Man nennt ihn ja nicht ohne Grund Löwenherz und das ist ein Top-Mann gewesen, aber Rakic hat ihn 3 Runden dominiert. Absolut eindeutig. Ich habe da keine Chance gesehen für Anthony Smith.
Absolut. Zu 100% kann ich dir nur zustimmen. Sehe ich genauso. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, Rakic sagt, er will den Sieger aus Blachowicz versus Reyes. Ich selber halte das für höchst unwahrscheinlich.
Denke ich auch nicht.
Aber wir haben im Endeffekt 2 realistische Optionen. Ich denke da einmal an den Verlierer aus Thiago Santos versus Glover Teixeira. Weil sind wir ehrlich, gewinnt Thiago Santos gegen Glover Teixeira, nachdem er so einen Fight vorher noch gegen Jones abgeliefert hat, dann macht die UFC da keine Faxen und sagt, er muss nochmal gegen wen kämpfen. Dann kriegt er direkt seinen Titelkampf. Aber wen wir ja auch im Halbschwergewicht haben, der hat ja Volkan Özdemir ausgenockt, ist der Ryzen-Champion Jiří Prochazka. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber die meisten nennen ihn einfach nur Jiří. Auch ein Tscheche, glaube ich, oder ein Serbe, ich bin nicht sicher, tut mir leid. Und den dürfen wir nicht vergessen. Der hat Volkan Özdemir brutal ausgenockt und war Champion bei Ryzen. Ryzen ist ja so der Nachfolger von Pride, sagt man so schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Rakic jetzt keinen Fight gegen den Verlierer, vielleicht sogar gegen den Verlierer aus Reyes versus Blachowicz, ne, sagen wir Reyes gewinnt, Reyes kämpft gegen Thiago Santos und Blachowicz kämpft gegen Rakic, falls das nicht passiert, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Jiří Prochazka sehen werden gegen Alexander Rakic.
Hast du sehr schön gesagt. Und wir sehen schon, da sind einige Konstellationen, die sehr schnell eintreten können. Also mein Tipp wäre auf alle Fälle an Rakic, halt dich bereit, weil wir leben ja im Moment auch in einer sehr schnelllebigen Zeit. Die UFC macht wahnsinnig viele Veranstaltungen und da kann auch mal ruckzuck einer ausfallen wegen Corona oder wegen Verletzung etc. Und dann ist eher ein Kampf vom Titel schon weg. Da wird irgendeiner kommen, gegen den er noch kämpfen muss, vollkommen richtig. Aber ich denke, der darauffolgende Kampf, je nachdem natürlich, wie er verläuft, wenn wir davon ausgehen, dass er gewinnt, dann könnte sein übernächster Kampf vielleicht schon ein Titelkampf sein.
Absolut. Ja.
Dann wobei war's, wir ja natürlich sehen müssen, der kleine, eine Sache noch, wir haben ihn natürlich jetzt noch nicht über 5 Runden gesehen und er hat natürlich jetzt noch nicht so hochgerankte Fighter gehabt. Also jetzt Anthony Smith, okay, Volkan Özdemir und Jimmy Manuwa, das waren jetzt wirklich die Top-Athleten, die er gekämpft hat. Und gegen Volkan Özdemir hat er ja auch verloren, auch wenn es knapp war. Aber wir müssen halt mal sehen, in so einem Main-Event, 5 Runden gegen die Top-Leute, die du eben aufgezählt hast, da muss er sich halt jetzt erst nochmal beweisen. Wobei ich ihn durchaus für fähig halte, sich da durchsetzen zu können. Aber das wird mega spannend. Also ich bin gefesselt, wie es mit seiner Karriere weitergeht.
Absolut. Absolut. Dann würde ich Sie sagen... Typ, ja. Und sorry übrigens, falls du hier meinen Mikrofonarm hörst, das ist so ein relativ günstiges Ding von Amazon. Sagen mir, ich muss das mal ölen. Also falls man hier quietschen hört oder es komisch ankommt wegen den Vibrationen, dann tut es mir leid.
Und was ich halt auch nachvollziehen kann, wir hatten es jetzt schon die Tage gehört, dass man ihn da in irgendeiner Form kritisiert oder sonst irgendwas. Kann ich jetzt gar nicht verstehen, weil er hat den Kampf gemacht, so wie man den Kampf machen musste in der Situation. Und natürlich ist Anthony Smith auf alle Fälle eine Herausforderung, auch wenn er in meinen Augen ein bisschen ausgebrannt vorkommt. Aber den muss man halt auch erstmal besiegen und dann muss man das halt nehmen, wie es kommt. Und da ihn zu kritisieren oder sonst irgendwas, das fand ich schon ein bisschen komisch, oder?
Ja, denke ich auch. Also viele haben gesagt, wow, boring, lame und so weiter. Aber es war ja in meinen Augen nicht das langweiligste Wrestling. Und viele, das nervt mich manchmal an den Leuten. Viele sagen vorher, boah, Rakic, der kann die Leute nur ausnocken, der hat kein Ground Game. Dann zeigt er dominantes Ground Game und dann sagen sie, ah, es war ja nur am Boden, es war ja nichts im Stand gemacht, wo ich mir denke, hä? Wieso kritisiert man ihn, dass er nur kickt und nur Leute ausnocken kann? Mhm. Und er kann kein Wrestling und dann zeigt er richtig, richtig gutes Wrestling und dann beschweren sich wieder Leute und sagen, oh, er hat ihn nur gewrestelt. Aber
er hat
es ist,
wirklich gut gekämpft am Boden. Ne?
Eben. Es ist immer so, man kann es nie allen recht machen. Rakic hat in meinen Augen eine Top-Performance gezeigt. Ich denke nicht, dass er einen Titelkampf bekommen wird als nächstes. Er selber sagt, er will einen 5-Runden-Fight nochmal machen. Vor einem Titelfight. Er will mal ein richtiges Main-Event. Ich denke, wie gesagt, ne, diese Option gibt's. Ich denke aber nicht, dass er den Sieger aus Blachowicz gegen Reyes bekommt, weil das bleibt Thiago Santos vorenthalten.
Ja. Ja. Ja, das sehe ich genauso. Aber wie gesagt, es bleibt spannend und wer unserem Podcast treu bleibt, der wird es mit Sicherheit mitbekommen, wenn wir es dann in irgendeiner der nächsten Folgen erzählen dürfen und können.
Ja. Dann haben wir am kommenden Wochenende wieder eine UFC Fight Night. Ja, eine relativ durchwachsene Fight Card, bin ich ehrlich. Vor allem das Main Event ist spannend. Wir haben ein Heavyweight Main Event. Wir haben Alistair Overeem gegen den Brasilianer Augusto Sakai. Sakai ist 29 Jahre jung, ist jetzt schon seit, glaube 2 Jahren in der UFC. Und war vorher tatsächlich bei Bellator. Ja, es gibt auch Kämpfer, die kommen von Bellator in die UFC. Und hatten Fight-Record von, wo ist es denn, 15 Siegen, eine Niederlage und ein Unentschieden. Seine Niederlage hatte er gegen Cheek Kongo. Das war eine Split-Decision, das war ein Bellator-Fight. Mhm. In der UFC ist er bisher ungeschlagen. Hat Siege gegen, klar, wenn man im Heavyweight ist, Andrei Arlovski. Marcin Tybura und zuletzt Blagoj Ivanov. Aber gegen Blagoj Ivanov war das auch eine nicht ganz unumstrittene Split-Decision. Jetzt trifft er eben auf Alistair Overeem. Overeem auf der anderen Seite, klar, hat zuletzt gegen Walt Harris gewonnen. Hat in meinen Augen auch gegen Rosenstreich gewonnen. Wurde halt unglücklich ausgenockt am Ende. Und ey, das dürfen wir mal nicht vergessen. Okay, wir blenden mal diese Niederlage gegen Rosenstreich aus. Ne? Mhm. Aber der hat dann 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Mit Rosenstreich wären es 4 Kämpfe in Folge, die er gewonnen hat. Und jetzt trifft er auf jemand Junges. Und das wird wieder ein sehr spannender Fight. Weil Overeem weiß natürlich, okay, vielleicht reicht es nochmal, um irgendwie in die Nähe eines Titelkampfes nochmal greifen zu können. Aber da gibt es jemand Junges, der jetzt reinkommt und sagt, hey, das ist meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich im Schwergewicht angekommen bin. Sakai ist 29 Jahre, sein erstes Main Event, dann gleich gegen eine MMA-Legende, K1-Legende, Alistair Overeem. Also, spannendes Duell und ich bin ehrlich, vom Spektakel her ist das Main Event richtig geil und der Rest der Fightcard ist halt so, boah.
Ja, die restliche Fightcard können wir gleich nochmal drüber fliegen, aber ja, ich stehe dazu, Alistair Overeem Fan, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn damals visuell kennengelernt, als er bei K1 gekämpft hat. Da habe ich ihn zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, als er K1-Turniere gemacht hat. Und dann später habe ich erst so richtig realisiert, ey, Moment mal, der hat ja auch in der Bright gekämpft. Und dann habe ich nach und nach auch viele Bright-DVDs mir gekauft und da seine Kämpfe gesehen. Er ist wirklich schon unheimlich lange dabei, hat alle Höhen und Tiefen im Kampfsport durch. Man sieht es auch in seinem Kampfrekord. Das ist also gigantisch. Also ein Alistair Overeem hat vor 15, 17 Jahren einen Chuck Liddell gekämpft. Das muss man sich mal vorstellen, was da alles schon passiert ist. Er hat Fedor gekämpft, glaube ich. Er hat einen Vitor Belfort. Er hat also Mauricio Rua, Gary Goodrich, diese ganzen Alten hat er gekämpft, aber auch einen Todd Duffy, einen Fabrizio Verdum, einen Brock Lesnar. Der hat alles schon gekämpft. Eine absolute Legende. Und jetzt muss er sich motivieren und muss so einen jungen Wilden zurückschlagen. Das ist nie so einfach. Mental. Weil es natürlich nicht das ist, was er will. Er will wahrscheinlich eher nochmal einen Titelfight. Er will nochmal gegen Stipe kämpfen, den er auch schon besiegt hat. Erstaunlicherweise.
Den er ja zum Tappen gebracht hat. Wir dürfen nicht vergessen.
Nee, nicht durch. War das nicht durch?
Nein, das ist ein Running Gag. Weil so. Overeem hat ja, nachdem er gegen Stipe verloren hat, hat er gesagt, I clearly felt the tap. Ne? Wo er im Interview mit Rogan gesagt hat, ich habe ganz klar gespürt. Und da hat Rogan irgendwie gesagt, er macht nie wieder Interviews mit Leuten, die ausgenockt worden sind. Irgendwie sowas in der Art.
Ja, gegen Stipe hat er jedenfalls schon gekämpft. Leider da verloren. Aber der sieht da noch seine Chance. Also jetzt muss ich durchsetzen gegen Augusto Sakai, wobei ich den schwer einschätzen kann, weil er halt so einen guten Mann noch nie gekämpft hat wie Alistair Overeem. Da weiß ich jetzt nicht. Ich meine, technisch finde ich ihn nicht so gut. Er hat halt einen Betonschädel, der marschiert nach vorne, der hat Nehmerqualitäten, der kann gut austeilen, aber so technisch habe ich so gute Sachen bei ihm noch nicht gesehen. Er boxt, er macht Kniestöße. Am Boden habe ich bei seinen Kämpfen oft die Möglichkeit gesehen, dass er da eine Submission hätte ansetzen können, hat aber nicht gemacht, sondern hat da eher mit Ground and Pound gearbeitet. Also ich bin mir sicher, dass Alistair Overeem auf alle Fälle der technisch bessere Athlet ist, Sportler ist, aber da mache ich mir halt Sorgen um sein Kinn.
Ja, der hat ja auch viel einstecken müssen schon. Ja. Klar, gegen Rosenstreich K.O. gegangen, gegen Ngannou. Ja. Heftige Ellbogen von Curtis Blaydes hat er essen müssen. Also, ja, das wird wirklich ein geiler Fight. Also ich glaube, das wird wirklich, da kann man sich drauf freuen.
Ja, aber ich bin, wie gesagt, Overeem-Fan und deswegen sage ich, Alistair gewinnt.
Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Ja, wen haben wir noch? Wir haben Overeem St. Preux, der kämpfen wird. Er trifft auf. Ach, lass mich schauen, warum ladet die Seite hier so lang?
Alonso Manyfield gegen den kämpft er, aber der sagt mir jetzt gar nicht so viel. Da Müsste ich überlegen, der.
Oh, hat mal gegen Paul Craig gewonnen. Paul Craig kennen wir ja. Devin Clark hat gegen Devin Clark verloren. Devin Clark, ja.
Ach, jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Aus der Dana White Contender-Serie. Da hab ich ihn gesehen.
Ja.
Da habe ich ihn gesehen. Da kenne ich ihn her. Ja. Ja, muss man halt schauen. OSP hat mir halt in den letzten Kämpfen nicht gefallen. Da war er so fett. Da war er mal kurz gewechselt ins Schwergewicht. Der hat halt auch so ein ständiges Hoch und Runter. Der gewinnt mal, verliert mal. Puh, schwierig zu sagen. Also, keine Ahnung.
Also sind wir ehrlich, ein interessanter Kampf. Klar, OSP hat natürlich auch sein Finishing-Move, die OSP-Submission. Aber ja, ist es ein Co-Main-Event? Nee, das ist eine Fight Night. Hauptsache, damit etwas läuft, glaube ich.
Ja, es ist jetzt auch kein Kampf, der irgendwas weiter beeinflussen wird.
Ja. Und das zieht sich ja auch so durch die komplette Fightcard durch. Wir haben Sierra Eubanks, die kenne ich, die hat sich mal total unsympathisch gemacht, weil die hätte damals mal gegen Valentina Shevchenko kämpfen sollen. Und Joe Rogan hat dann so diese Nachricht im Podcast gelesen und da hat er halt im Podcast gesagt, so, who the fuck is this? Und dann war die da total empört, dass da Joe Rogan so über sie redet. Irgendwie so eine Geschichte. Ja, allgemein relativ unspektakuläre Fightcard. Bin ich ehrlich, aber das Main Event, ja, das hat es halt in sich.
Ja. Ich werde es mir trotzdem reinfahren und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Überraschungskampf. Ich habe auch manchmal, wenn ich die Namen lese, die Kämpfer gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und erst wenn ich sie dann kämpfen sehe, dann fällt mir wieder ein, ach ja, da und da hat er ja mal gekämpft. Und dann bin ich immer guter Dinge. Na, vielleicht wird es doch ein guter Fight. Und wer weiß, vielleicht überrascht uns ja diese Fight Night. Schön wäre es, aber wenn ich jetzt auf die Namen schaue, ja, die haben auch alle durchwachsene Kampfrekorde. Es wird keine Fight Night sein, die groß was entscheidet.
Ja.
Aber
Gut.
trotzdem finde ich es gut, dass vielleicht nochmal an der Stelle, dass die UFC wirklich aktuell jedes Wochenende eine Veranstaltung macht. Also es scheint auch organisatorisch, wenn man keine Fans hat, etwas einfacher zu sein, das immer im Apex zu machen. Und dann finde ich es gut, dass man vielen Kämpfern die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, zu kämpfen und natürlich auch Geld zu verdienen.
Hast du mitbekommen, was die UFC jetzt machen will? In Vegas?
Nee.
Die haben sich Grundstücke gekauft, ne? Die wollen jetzt ihr eigenes UFC-Hotel bauen.
Krass.
Wie nur für Mitarbeiter, Kämpfer und alles.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
In Las Vegas. Das ist heftig eigentlich, ne?
Ja, Wahnsinn.
Aber ich meine ganz ehrlich, es ist eigentlich schon gut, jemanden wie Dana White da zu haben, weil Dana White, der macht einfach. Der macht und redet nicht viel, sondern zieht das Ding durch. Ich meine, klar, Fight Island. Machen wir uns nichts vor, beim Endeffekt mehr Promo als tatsächlich Insel. Weil es, naja, ne, Fight Island, ja, gut, aber ne, wenn das eine Insel ist und 10 Meter nebendran ist schon wieder Festland, dann, ne, wisst ihr ja. Ne, aber Dana White, der macht. Der macht und sorgt dafür, dass die Show weitergeht. Klar, hat natürlich auch seine Verträge mit ESPN, an die er sich halten muss, aber ganz ehrlich. Die UFC haut auch wirklich krasse Kämpfe zurzeit raus. Du musst dir mal vorstellen.
Ja.
Wir haben im September Adesanya versus Costa und Blachowicz gegen Reyes. Wir haben im Oktober vermutlich Ferguson versus Poirier und Khabib versus Gaethje. Wir haben im November, gute Frage, wir haben im Dezember Kamaru Usman versus Gilbert Burns
Ja,
und
hallo.
vermutlich im Januar Masvidal versus Diaz 2.
Habe ich auch gelesen. Und ja, wie gesagt, der September jetzt ist der Hammer. Mein Santos. Danach hast du, glaube ich, weiß ich, habe es eben aufgezählt, Colby Covington versus Woodley. Ja, auch nochmal ein geiles Ding. Also die
Ja.
nicht. Dann danach Adesanya gegen Costa. Das ist für mich der Burner schlechthin. Also ich bin heiß wie Frittenfett. Ich habe mir die Promo dafür, glaube ich, schon 5-mal angeschaut. Und dann am 3. Oktober da wird dann nochmal einer draufgesetzt. Da kommt dann der absolute Mega-Event mit Holly Holm versus Aldana. Also da kann man nicht mehr toppen. Und das am 3. Oktober, ja,
ja, Wahnsinn. Krass, ich meine, die kämpft aber noch nicht um den vakanten Gürtel, ne? Sie qualifiziert sich erst mit dem Sieg um einen Titelkampf, ne?
Am Tag der Deutschen Einheit, ein Tag von Holly Holm, also ja. Tu was mit mehr.
Ja, vor allem, ich freue mich jetzt schon, weil, ne, wir wissen, wenn Holly Holm gewinnt, dann steht der Titelkampf auch fest. Ist eigentlich dann nur noch eine Frage vom Datum. Deshalb, ja, können wir uns freuen. Nee, aber mal ehrlich, ne, Woodley versus Covington. Ich weiß nicht, wieso Woodley da unbedingt seine Karriere beerdigt haben möchte. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich gucke mir den Kampf gerne an. Und allgemein Thiago Santos versus Glover Teixeira. Ich bin ehrlich, ich finde den Kampf nicht so sicher wie einige. Alle sagen, Thiago Santos smoked.
Nee, was der ist überhaupt nicht sicher, der Kampf.
Teixeira sah echt gut aus gegen Anthony Smith.
Unterschätzt den nicht, ey. Der Typ ist ein alter Haudegen. Der hat alle schon gekämpft. Und der kann auch alles, der Typ. Also der ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Und ich habe auch Sorge, dass Santos zu 100% wieder fit ist. Ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Ich habe dann immer so die Cain-Velasquez-Situation vor Augen.
Ja.
Falscher Schritt und hängt das Knie wieder auf 7:30. Also bin echt gespannt. Wobei ich mir wünschen würde, dass Santos natürlich nach so schweren Verletzungen gesund und munter wieder zurückkommt.
Auf jeden Fall. Ja. Ey, wir dürfen uns freuen auf die Zukunft. Und damit würde ich auch diese aktuelle Episode beenden.
Aber eine Sache muss ich noch fragen, Carsten.
Ja.
Eine Sache. Und wir haben ja jetzt nach und nach deutsche Kämpfer gehabt, die sich etabliert haben, wo es auch gut aussieht für die Zukunft, dass wir wieder deutsche Kämpfer haben. Und jetzt hat sich ja einer gemeldet, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, was das MMA betrifft, der aber anscheinend durchstarten will, der in aller Munde ist. Ich glaube, du hast auch schon auf deinem YouTube-Kanal ein Video drüber gemacht. Michael Smolik ist zurück.
Ja.
Und will jetzt MMA kämpfen.
Ja, bei der GMC. Stimmt.
Haben wir da den nächsten UFC-Kämpfer?
Ja, das ist noch ein bisschen früh, Matthias. Das ist noch ein bisschen früh. Ich bin ehrlich, ich persönlich finde es gut. Ist der richtige Schritt. Alle schreiben, ja, das macht er für Geld. Ey, ganz ehrlich, Smolik hat zur Primetime bei Sat.1 geboxt. Ja, der wird nicht zum MMA wechseln fürs Geld, weil Smolik hatte seine Primetime-Zeit und hatte TV-Verträge und was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? War bei Glory und da wird er auch nicht arm. Weißt du, wie ich meine?
Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Mann ein Geldproblem hat. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der mega läuft. Da kriegt er noch ein paar Kröten für. Denn ganz blöd ist er auch nicht. Also das kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Also Geld ist da mit Sicherheit nicht die Motivation. Es ist halt die Frage, was ist die Motivation? Ich habe ihn ja persönlich schon kennengelernt. Ich habe auch schon Gespräche mit ihm geführt. Und damals, als ich ihn kennengelernt habe, hat er sich ganz anders angehört. Hat aber auch gesagt, ach, die Glory interessiert mich nicht und das interessiert mich nicht. Jetzt ist doch alles super und so. Und jetzt schwenkt er um. Wäre schon mal interessant gewesen zu wissen, warum die Karriere bei der Glory nicht fortgesetzt wird. Wo da das Problem lag. War da nur ein kurzer Auftritt. Aber egal, wie er sich entscheidet, mein Gott, jeder hat sein Leben selbst in der Hand und ich würde ihm da jetzt auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich kann es gut verstehen, wenn jemand sagt, MMA ist die Zukunft, da will ich hin, da möchte ich mich ausprobieren. Ist vielleicht auch für ihn als Kämpfer nochmal eine ganz andere Motivation und Spannung. Und egal, aus welchen Gründen er sich entscheidet, ich halte ihn für einen sehr guten Sportler. Er hat sich auch dem Kampf gestellt, auf den alle gewartet haben. Da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Der Sache ist er irgendwann nicht mehr aus dem Weg gegangen und hat dann, wie hieß nochmal der Herausforderer? Die haben sie schon wieder alle vergessen.
Mo Abdallah.
Mo Abdallah, genau. Er hat sich der Situation gestellt. Also auch da hat er Eier bewiesen. Und wenn er jetzt bei der GMC kämpft, warum nicht? Wir können doch niemandem verbieten, da zu kämpfen. Also egal, was seine Motivation ist. Und selbst wenn es Geld wäre, ja, ist doch alles super. Lasst ihn doch kämpfen. Er hat auf alle Fälle eine riesen Fanbase, er hat einen Namen, er wird dem Sport gut tun, einfach schon aus dem Grund, weil halt viele zuschauen werden. Er ist halt ein Publikumsmagnet, er hat seine Follower und deswegen alles gut und ich freue mich drauf, ihn im Käfig zu sehen. Das Einzige, was halt nochmal spannend wird, ist, wird man ihm Fallobst geben oder einen guten Gegner? Da ist halt, da bin ich mal gespannt, wie da die GMC entscheiden wird.
Ja, Matthias, weiß aber, ja.
Ja, bitte,
Weißt du, was das Problem ist? Das Problem war auch schon bei Flying Uwe der Fall. Die Leute sprechen vom Fallobst. Aber das Problem ist, dass nur weil jemand berühmt ist, heißt das ja nicht, dass er jetzt gegen andere berühmte Kämpfer kämpfen muss. Leute haben wahrscheinlich erwartet, dass Flying Uwe im ersten Kampf gegen McGregor und im zweiten Kampf gegen Khabib kämpft. Bei seinem MMA-Debüt. Ne? Wahrscheinlich noch am selben Abend, weil Flying Uwe ist ja berühmt. Der kann doch nicht gegen unbekannte Kämpfer kämpfen. Ne? Ich mag nicht dieses Denken, ja, der ist berühmt, wer, der bekommt einen unbekannten Kämpfer. Weil ich glaube schon, dass ein Kämpfer, vor allem bei seinem Debüt und so weiter, die Kämpfer müssen aufgebaut werden. Weißt du, auch Mike Tyson hat, wenn wir es
Macht man
so
ja
wollen,
auch, genau, wer
Fallobst
so
bekommen.
macht man ja auch im Boxen. Ja? Nur
Ja.
man tut ihm jetzt natürlich auch keinen Gefallen, wenn man ihn da unterfordert. Also man muss schon versuchen, natürlich, man wird ihm jemanden geben, der keinen Namen hat, aber es muss schon jemand sein, der ihm einen Kampf bieten kann, damit er auch selber für sich einordnen kann, wo stehe ich und kann ich mir das vorstellen, auch in Zukunft im Käfig zu kämpfen.
Ja, vor allem, wenn du Fallobst-Gegner haben willst, kannst du auch zu Bellator gehen. Schaut euch mal Jack Hager gegen. Wer war das? Lass mich das mal kurz. Okay. Kennst du das noch? Jack Hager
Weiß ich nicht, sagt mir jetzt nichts.
Warte mal, Pizza Boy. Findet man darüber was? Nee, sieht man nicht. Aber auch bei Bellator ist es so, dass tatsächlich viele, auch ein MVP, von dem viele geredet haben damals, Michael Venom Page, auch bei Bellator ist es so, dass die gerne ihre Stars mit Wattebällchen anfassen und aufbauen. Ja, und dann kommt dann doch irgendwann das böse Erwachen. Aber ja, ich freue mich mal auf sein MMA-Debüt. Es wird spannend und ich bin ehrlich, es wird sein MMA-Debüt, da erwarte ich nichts. Weißt du, wie ich meine? Da erwarte ich keinen großen Gegner, Titelfight und was weiß ich. Er
Nein,
ist
Gottes Willen.
legitim, starker Kickboxer.
Man wird ihn aufbauen und man wird ihm erstmal einen Gegner geben, der zu bewältigen ist. Aber wie du schon sagst, ist halt vollkommen normal. Nur wie gesagt, man muss halt aufpassen, dass man ihn da auch nicht unterfordert. Also an die Matchmaker ist es schon eine anspruchsvolle Sache. Es muss schon gut ausbalanciert sein. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall spannend. Wünschen wir ihm alles Gute und mal gucken, wie weit die Karriere noch geht. Bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Matze, wie immer, danke fürs Dabeisein. Und du weißt, wie es ist. Schlusswort gehört dir.
Ach, das ist so lieb von dir. Aber heute mal ist kurz und knackig. Es ist schon spät. Ich muss in mein Bettchen bzw. auf mein Sofa und mein Abendessen zu mir nehmen. Ich wünsche euch eine schöne, sportliche, gesunde, restliche Woche. Bleibt gesund und bleibt uns vor allem treu. Schaltet wieder ein bei unserem nächsten Podcast. Und ey, Support ist kein Mord. Bitte, ihr könnt auch weitererzählen, dass ihr unseren Podcast hört und dass es ganz nett ist. Und dann kriegen wir noch ein paar mehr Zuhörer. Da sind wir immer dankbar für. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, etc., dann schreibt uns bitte auf Instagram. Dankeschön.